24 Buzzer People. And now in season 15. Presented by Trey Biggie. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 15 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by 3BG, 3 Banken Generali KAG. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 15. Gast in Season 15 ist Nathalie Richard, Head of Business Management, Market Making and Capital Markets bei der Baader Bank. Und auf Instagram ist sie Finance Female. Und jetzt per Telefon zugeschalten, liebe Nathalie, ich freue mich auf unseren gemeinsamen Podcast. Servus.
Hallo Christian, ich freue mich auch sehr heute auf den Podcast mit dir.
Es gibt Unmengen an News, deswegen ist dieser Podcast ein bisschen anders als andere und wir werden Karriere, Werdegang, obwohl so extrem spannend auch bei dir, ein wenig kürzer halten, weil es rund um die Baader Bank und Österreich auch so viele Nachrichten gibt, aber Karriere, Werdegang. Zunächst einmal die Frage, wo, in welcher wunderschönen deutschen Stadt erwische ich dich gerade per Telefon?
Gerade aktuell in Frankfurt, aber da bin ich jetzt auch schon seit über 12 Jahren in Frankfurt angesiedelt und bin da vor meinem Studium quasi dann nach Frankfurt gekommen.
Ja.
Da sprechen wir heute.
Super. Na, ich gebe das immer gerne ins Kopfkino. Ich sitze in Wien herum und es ist wie immer nebelig. Und ja, es gibt bei der Frankfurter Börse die Edda Vogt und die hat eine tolle Serie, die fragte immer die Leute aus eurem Umfeld, aus der riesigen deutschen Börse-Bubble, wie ihr denn alle an die Börse gekommen seid. Und da hat sie auch dich gefragt, deswegen habe ich hier eine leichte Vorlage rüber kopiert. Und deine Antwort, Nathalie, wie bist du seinerzeit an die Börse gekommen, begann mit mein Urgroßvater, ... Und da bitte ich dich jetzt weiter zu erzählen.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Mein Großvater war damals schon in Wertpapiere investiert und finde ich damals als kleines Kind immer super spannend, auch die Geschichten hinter den Unternehmen zu sehen, weil meine Großmutter immer gut zu jeder Aktie, die an der Wand hing, eine Story hatte. Und es war natürlich, wir waren aus der Landwirtschaft, sondern eher auch immer Unternehmen aus dem Bereich und finde ich das super spannend. Und auf der anderen Seite sind nicht nur die Geschichten jetzt von den Unternehmen, sondern auch zu sehen, wie stolz meine Großeltern oder auch die Urgroßeltern waren, ein Aktionär von der Gesellschaft zu sein. Und das fand ich als Kind immer unheimlich faszinierend.
Ja, und du hattest auch das Glück, in der Schule ein Börsenspiel mitmachen zu können. Und das ist bei vielen Menschen, die ich im Podcast hatte, irgendwie ein vertiefter Einstieg gewesen. Wie war das damals bei dir?
Ich hatte in der Schule, ich glaube, da haben viele immer das Spiel der Sparkasse gemacht.
Genau.
Dann höre ich auch jetzt immer noch auf. Das durfte ich auch machen und hatte aber auch noch zum anderen das Glück an der Stelle, dass wir in Baden-Württemberg das Schulfach Finanzen hatten. Mhm. Und wir waren damals auch auf dem Parkett in Frankfurt und standen wirklich oben auf der Besuchergalerie, die es heute auch noch gibt. Und durften auch mit echten Händlern sprechen. Und das war für mich damals unheimlich faszinierend, dass man auch mal mit jemandem wirklich direkt aus dem Beruf sprechen durfte. Da an der Stelle auch ein kurzer Werbespot für die Börse. Das können auch alle Schülerinnen und Schüler kostenlos jederzeit bei der Deutschen Börse machen im Besucherzentrum. Und das ist ganz, ganz toll, um einfach dem Thema Börse näher zu kommen an der Stelle. Und später auch in meinem Studium durfte ich auch das Börsenspiel ein bisschen weiterentwickeln und zwar für Berufe, die jetzt nicht aus dem Finanzbereich stammen, für Studiengänge, die sich quasi nicht im BWL-Bereich befinden, sondern eher Jura, Medizin, Sport. Und da hatten wir das Börsenspiel damals auch extra nochmal für die Zielgruppen weiterentwickelt, um einfach noch ein breiteres Zielpublikum anzusprechen und für das Thema Finanzen zu begeistern.
Es klingt doch wunderbar und man hört auch wieder, wie wichtig so ein früher Touchpoint in der Jugend als Eindruck ist, wenn man die Börse physisch besuchen darf. Das ging an der alten Wiener Börse bei uns an der Ringstraße auch. Da war ich auch mit der Schulklasse. Da sind wir oben gestanden und haben den Sensalen mit Rufbörse noch zugeschaut. Aber das war dann doch nochmal eine andere Ära. Ich bringe jetzt noch einen letzten Punkt aus dem Beitrag von der Edda Vogt über dich. Und da sagst du, mein erstes Investment waren keine Aktien, sondern griechische Staatsanleihen. Na, herzliche Gratulation, liebe Nathalie. Ich habe damals auch daneben gegriffen, ja genau.
Ja, wir dachten damals alle im Studium, wir machen da eine gute Entscheidung. Am Ende des Tages war es leider nicht so, aber ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was man auch beim Investieren lernen muss, dass man auch nicht immer die richtigen Entscheidungen trifft. Und für mich habe ich damals sehr viel auf dem Thema mitgenommen. Ich bin jetzt sehr viel breiter diversifiziert, muss man sagen. Mhm. Aber damals, zu dem Zeitpunkt, dachten wir, aufgrund unserer Analyse, das wäre ein gutes Thema.
Ja, ich habe zusätzlich auch noch griechische Bankaktien gehabt, war auch nicht so der Brüller. Aber wie auch immer, man lernt auch aus diesen Fehlern. Und wie gesagt, wenn man Risikostreuung beachtet, dann gehört das einfach dazu. Du hast dein Studium schon erwähnt, das war in Würzburg, glaube ich, oder?
Genau, ich habe an der Fachhochschule in Würzburg studiert. Heute ist das auch eine technische Universität. Schön ist dort, dass nicht nur das Thema Finance vernetzt wird mit auch IT-Topics. Das heißt, man lernt beide Komponenten sehr gut zu vereinbaren. Ich glaube, das ist heute im Zeitalter, wo gerade auch KI nochmal eine Rolle spielt, noch viel wichtiger. Wie kann ich quasi auch entsprechende Daten auch im Finance-Bereich in KI-Themen mitverarbeiten? Und ich habe damals Finance und Controlling studiert, auch mit Schwerpunkt an der Stelle noch Compliance, was ja auch nochmal ein wichtiges Thema ist. War damals ein Bachelorstudiengang und ja, habe aber dann schon, während ich meine Bachelor-Thesis geschrieben habe, angefangen zu arbeiten.
Ja, und es geht für mich sehr spannend weiter. Close Brothers, da kannte ich eine Kollegin von dir, die Silke Schlünzen, wirklich sehr, sehr gut. Sie war auch oft in Wien. Wir haben da etliches gemeinsam gemacht auch. Sprechen wir auch über diese Zeit. Das war dann dein Banking-Einstieg, kann man sagen, oder?
Ja, genau, richtig. Das war damals meine erste Chefin. Close Brothers Heidler war ja damals auch der Marktführer im Designated Sponsoring. Da durfte ich als Händlerin starten, habe da auch meine Händlerprüfung erfolgreich bestanden und durfte da sehr viel lernen, was die Betreuung angeht, gerade von gelisteten Unternehmen in Vernetzung auch mit dem Handel.
Also sicherlich eine hochspannende Zeit und das wird sicherlich auch gelten für deine Funktion bei Steubing, auch ein spannendes Institut aus Deutschland. Und dort habe ich gelesen, warst du vor allem für den Primärmarkt auch so ein Steckenpferd, so die IPO-Geschichte von dir dann immer mehr. Auch da ein paar Worte dazu, bitte.
Ja, sehr gerne. Ja, bei Steubing war das Thema, dass wir viel im Portfolio-Management gemacht haben. Ich hatte dann damals auch meinen eigenen Fonds. Wir haben vor allem in der Zeit auch viele SME-Companies betreut, die nach einem Weg an Börse gesucht haben. Damals muss man natürlich auch sagen, das ist ja schon einige Zeit her, war es auch oft so, dass viele Unternehmen gesagt haben, bevor sie einen Börsengang anstreben, machen sie erstmal eine Anleihe, um eben am Kapitalmarkt erste Erfahrungen zu sammeln. Und das war quasi auch das Team, in dem ich mit dabei war und wo wir auch einen kleinen SMI-Fund hatten, um quasi da auch entsprechend in die Unternehmen zu investieren.
Ja, und wenn ich da auf die Zeitschiene schaue, Mitte der 10er Jahre, da waren ja die Zinsen sehr einladend für Emittenten, weil sehr, sehr günstig und dann irgendwann gegen Null gehend, das war schon eine spannende Phase, auf den Anleihenmarkt zu setzen. Du bist dann zur Deutschen Börse gewechselt, nachdem du als Schülerin schon dort herumgestanden bist, hast du dann dort gearbeitet, lange Jahre. Auch da, was waren dort deine Jobs bei der Börse?
Bei der Deutschen Börse wurde ich damals angesprochen, da Erik Leupold jemanden suchte, der ihn unterstützte, sein Startup-Netzwerk aufzubauen, quasi Unternehmen zu fördern, die an die Börse gehen möchten und auf der anderen Seite auch neue Segmente für Unternehmen zu kreieren, um den Standort Deutschland zu unterstützen. Gerade bei dem Thema IPO sind wir heute nicht so gut aufgestellt wie andere Börsen. Damals haben wir quasi Scale geschaffen, haben neue Marktsegmente getrieben und auf der anderen Seite haben wir auch viel mit Kapitalmarktteilnehmern zusammengearbeitet. Das war unter anderem auch schon damals der Nico Bader mit der Bader Bank, aber auch viele Investoren und andere Banken, um quasi uns zu überlegen, okay, wie können wir denn den Standort Deutschland für Unternehmen attraktiver machen, für Investoren attraktiver machen. Wir haben damals bei der Börse viele Initiativen in diese Richtung gestartet. Ich durfte auch über 60 Börsengänge bei der Deutschen Börse dann mitbetreuen. Natürlich manchmal mit kleineren Betreuungsmandaten, manchmal mit größeren, aber auch immer schon in dem, was ich heute auch heute bin, handelsperspektivisch aktiv, damit man auch immer da nochmal die Kunden supportet hat. Was bedeutet das denn auch für dich, wenn du an der deutschen Börse dann wirklich hier bist? Was sind deine Einsichtsvoraussetzungen, Zulassungsfolgepflicht, also all diese Themen mit zu bespielen und Unternehmen bei ihren Schritten zu beraten, sowohl im Going als auch dann im Being Public.
War sicherlich auch eine sehr, sehr spannende Phase und ich würde mal sagen, wir gehen ins Jahr 2022 und die Nathalie ist bei der Baderbank angelangt und ich habe dich anmoderiert als Head of Business Management, Market Making and Capital Markets. Ja, was macht man da so im Tagesgeschäft?
Das Tagesgeschäft von mir, muss ich sagen, ist sehr, sehr vielfältig. In erster Linie natürlich unterstützen wir Unternehmen, die an die Börse gehen, speziell im Handel, quasi im Market Making. Das war damals auch eine Position, die ich quasi Folge einer Alltagsnachfolgsregelung übernommen hatte von dem Südiger Wolf, der das wirklich viele Jahre gemacht hatte, mit dem ich auch zusammengearbeitet hatte. Und jetzt ist es quasi so, dass viele wissen das nicht, aber sie sind quasi der Number One Market Maker an der Stelle in Deutschland. Wir haben seit 2018 von 44 IPOs wirklich im Large Cap Bereich auch im Handel begleitet. Das bedeutet immer, wenn man auch die Bilder von der Börse sieht, dass Börsen klingeln und den Preisauszug, das wird zumeist von der Baderbank gemacht und von Händlern, die bei uns dann auch sind. Wenn das die einzelne Seite haben wir natürlich auch ganz viele Kunden, die wir jetzt im Research-Bereich betreuen oder auch im designated Sponsor-Bereich, ohne um dann hoch zu tief ins Detail zu gehen. Aber ich glaube, haben wir sehr viele Kunden, die wir einfach, also Unternehmen, die wir betreuen, aber einfach auch bei dem Thema, okay, Liquidität. Weil Liquidität ist ein sehr essentielles Thema und viele Unternehmen sagen auch, nach dem Börsengang fängt die Arbeit ja erst richtig an. Und da denke ich, dass wir, das Team der Baderbank, wirklich ein sehr guter Partner sind, auch ein langfristiger Partner. Das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig, die Unternehmen unterstützen auf ihrem Weg an den Kapitalmarkt oder wenn Unternehmen auch schon auf dem Kapitalmarkt sind, die da mit unseren entsprechenden Services und unseren Konferenzen, unseren Produkten zu unterstützen.
Mhm. Zuletzt ist mir vor allem auch im Zusammenhang mit dir als, sag ich mal, als ein bisschen ein Gesicht von diesem Brand, der mir in den vergangenen Wochen und Monaten immer stärker aufgefallen ist, Bader Trading. Da habe ich mich natürlich als, ich kenne den Nico seit Jahrzehnten eigentlich fast, irgendwie mich sehr interessiert, was das ist. Ist, glaube ich, keine eigene Firma, aber den Brand und den Terminus Bader Trading, den spielt ihr stärker nach vorne. Was ist da die Strategie dahinter?
Wir sind hinter Bader Trading, das haben wir dieses Jahr gestartet. Sind wir ein Team aus den unterschiedlichsten Abteilungen, muss man sich vorstellen, die quasi den Vorstand, den Nico Bader und den Oliver Riesel dabei unterstützen, quasi nochmal Bader Trading auch am Markt zu positionieren. Jetzt wissen wir ja alle, die Bader Bank ist schon seit 40 Jahren im Wertpapierhandel aktiv und uns war es jetzt wichtig, an der Stelle auch nochmal unsere Services für Kunden und Partner auch nochmal unter einer Brand für uns zu subsumieren, nämlich unter Bader Trading, um unsere Handelsaktivitäten und auch die Dienstleistungen, die wir anbieten, besser zu vermarkten. Und dann haben wir in diesem Jahr ganz, ganz viele Initiativen gestartet. Wir waren auf sehr, sehr vielen Anlegertagen. Diese Woche am Samstag sind wir zum Beispiel in Hamburg. Das ist auch einer der größten Anlegertage nach Dresden. Und sind quasi jetzt da sehr aktiv und bauen das auch immer weiter aus unter dem Vorstand.
Ich sehe auch auf der Landingpage der Bader Trading Subseite auf der baderbank.de Homepage 800.000 Wertpapiere circa betreut ihr als Market Maker. Das ist, nehme ich an, ein ziemlich digitaler Prozess geworden, das Market Making, oder?
Also diese 800.000 Werte, die sind meist in Frankfurt, muss man auch sagen, an der Wertpapierbörse. Wir haben ja quasi unser Hauptsitz ist unter Schleichern von der Baderbank. Wir sitzen aber auch hier in Frankfurt, da wo ich jetzt quasi sitze. Und das sind ja auch nochmal 90 Personen. Und oft, wenn man aufs Parkett schaut, sieht man die Schranken und tatsächlich drei von diesen Schranken sind besetzt von Baderbank-Mitarbeitern, die das natürlich noch betreuen. Das ist natürlich schon ein Prozess, der oft in Anführungsstrichen nicht digital ist, aber das Wichtige ist immer noch auch heute, dass im Market Making wirkliche Menschen davor sitzen. Da sie bei uns auch gegeben und ist natürlich auch regulatorisch von Hessen, von der Börsenaufsicht entsprechend vorgeschrieben.
Die Baader Bank selbst ist auch irgendwie das Bankengesicht, damit meine ich jetzt keine Menschen, sondern die ganze Bank, für diese ganzen neuen, jungen Anlegerplattformen, die da zum Glück vor allem in der Pandemie so stark geworden sind, Stichwort Neobroker und so weiter. Ihr macht ja kein B2C-Geschäft direkt mit dem Endkunden, sondern arbeitet über Partner, Direktbanken, Online-Broker und andere institutionelle, aber kein Direktgeschäft. Sehe ich das richtig auch?
Genau, richtig. Wir agieren immer B2B2C, so nennen wir das. Wir agieren immer über Partner und haben kein direktes Geschäft. Trotzdem haben natürlich viele Kunden ihre Kontodepots bei uns oder handeln über uns. Und deswegen war es uns jetzt auch nochmal wichtig, dass wir auf diesen ganzen Messen sind, dass die Kunden auch nochmal ein Gesicht dazu bekommen, auch wenn wir immer B2B2C an der Stelle agieren.
So, und jetzt springe ich in die aktuellen Themen rein. Einmal danke für diese ganze Einführung auch im Baader Trading. Wie gesagt, der Brand ist mir laufend irgendwo untergekommen als LinkedIn-Hardcore-Konsument, sage ich jetzt mal. Und ich finde das Ganze gut. Ich schließe an einen Talk mit deinem Kollegen Oliver Riedl. Du hast ihn eben natürlich erwähnt, Vorstand der Baader Bank, gemeinsam mit dem Nico Baader. Mit Oliver habe ich gesprochen am Tag 1 eurer großen jährlichen München-Konferenz. Und mit dir spreche ich jetzt circa 2-3 Wochen danach. Der Oliver hat einen Ausblick gegeben. Ich bitte dich jetzt einen kleinen Rückblick zu geben. Wie seid ihr als Veranstalter mit dieser Konferenz zufrieden?
Wir waren in diesem Jahr sehr, sehr zufrieden. Ich glaube, das ist auch eine der besten Konferenzen, die wir jemals gehostet hatten. Wir hatten über 3000 Einzelgespräche. Wir hatten über 100 Forumspräsentationen. Wahrscheinlich für den Podcast auch nochmal interessant. Wir hatten auch 19 Unternehmen aus Österreich dabei.
Schön.
Und hatten auch ein neues Rahmenprogramm, auf das ich auch sehr, sehr stolz war, weil ich das zusammen mit meinem Kollegen, mit dem Markus Meyer, der für den Capital Markets Bereich verantwortlich ist, gehostet hatte. Wir hatten auch ein IPO-Special dieses Mal. Da hat auch der zum Beispiel der Hendrik Brandes von Early Bird gesprochen. Das wurde sehr, sehr gut auch von den Teilnehmern an der Stelle angenommen. Und zum anderen hatten wir auch ein Trading-Forum, das war am Donnerstag, und hat da nochmal aufgezeigt, Besonderheiten auch gerade im Retail-Handel, im Kryptohandel, im Rentenhandel. Das war sehr, sehr spannend und wir waren da der Konferenz sehr, sehr zufrieden.
Das hört man doch gerne und das ist auch die starke Österreich-Tangente. Ich durfte den Nico dann Tage später in Wien bei der Zierer-Jahrestagung Circle Investor Relations ist die Baader Bank seit Jahren der Platin-Sponsor. Danke aus Österreich auch dafür. Aber wir beide, wir reden jetzt weiter über unglaublich viele andere Dinge, die in der Zwischenzeit noch passiert sind. Und ich gebe dir da ein paar Stichworte hin. Ihr habt die Handelszeiten verlängert auf 7.30 Uhr bis 23 Uhr. Bitte auch da ein paar Worte dazu, was das Motiv dahinter war. Ich denke, es wird die Nachfrage der Kunden gewesen sein.
Genau, da liegt es konkret richtig. Das ist eine Nachfrage der Kunden und die Handelszeitverlängerung war jetzt uns ein super wichtiger Meilenstein, einfach in dem Handelsangebot, das unter der Marke Baader Trading liegt, weiter zu optimieren. Und ja, auch so ein bisschen aus dem privaten Bereich, weil ich hätte immer wieder auch gerade Frauen, Freundinnen, die neu anfangen zu handeln und die dann sagen, hey, ich konnte nicht mehr handeln, die Börse hatte geschlossen. Und ich glaube, es ist heute enorm wichtig, dieses Handelsgebot auszuweiten. Und wir schauen uns ja auch immer viele Sachen aus den USA ab. Und man gerade auch, ich glaube, die Meldung war heute oder gestern auch aus den USA anschaut, die auch nochmal ihre Handelszeiten wirklich verlängern, auch sogar börsenseitig sieht man, dass da ein Need vom Kunden ist und dem Need sind wir quasi auch von Bankenseite nachgekommen.
Inwieweit spielt da der Kryptohandel oder der Handel mit Kryptoassets rein, der de facto 7x24 geht bei vielen Plattformen? Ist das ein Motiv für die Verlängerung auch?
Also den Kryptohandel 24/7 bieten wir schon sehr lange über unsere Kooperationspartner an. Okay. Wir sehen, dass dieser Handel sehr gut angenommen wird und das ist natürlich auch ein Thema, wo man Ableitungen treffen kann. Und für uns haben wir gesehen, dass es durchaus Sinn macht, den Handel auch entsprechend dann zu verlängern auf unsere anderen Assets.
Ich habe in Österreich wahrgenommen, dass Leute, die aus der Kryptoszene kommen, beginnen, sich auch für klassischen Aktien- oder Wertpapierhandel zu interessieren. Seht ihr das in Deutschland auch? Bis vor Jahren war das eigentlich noch eine getrennte Bubble, aber das wächst irgendwie langsam näher ran, sagen wir mal so. Ich möchte noch nicht zusammen behaupten. Aber seht ihr diesen Trend in Deutschland auch?
Wenn es um Trends geht im Kryptobereich, wenn man gerade die aktuellen Studien jetzt auch für Deutschland anschaut, und da war ich auch sehr beeindruckt, war es ja so, dass eher Leute, die sehr gebildet sind, eher im Alter ab 30 auch in Kryptowerte auch investieren und meist auch schon in anderen Assets investiert sind. Deshalb an der Stelle weiß ich nicht, ob man wirklich sagen kann, ob es in Krypto investiert und hier dann über auf andere Assets lassen, sondern ob wahrscheinlich von diesen enorm gebildeten Personen oder die auch dort schon aktiv sind, wo man dann nicht auch sagen kann, okay, die nehmen natürlich auch noch die anderen Assetklassen mit und sehen das als eine breitere Diversifikation.
Ich habe dich auch auf LinkedIn in der Vorbereitung gesehen, im Zusammenhang mit einem IPO, das vor kurzem stattgefunden hat. Das waren dann eben diese klassischen Opening-Bell-Bilder von Frankfurt. Springer Nature, was war das für ein Case?
Also wir als Cyberbank agieren immer, muss man sagen, im Market-Making, das heißt dann im Handel. Wenn eine Aktie quasi ihren ersten Handelstag feiert oder an die Börse geht, dann sind wir zumeist der Market-Maker, der auch für die erste Preisfeststellung zuständig ist. Und das waren wir jetzt auch im Fall der Springer Nature. Das ist immer natürlich ein besonderes Ereignis für das Unternehmen, für die begleiteten Banken und natürlich für uns auch. Unser Händler Serhat Gündogan steht zumeist dann auch wirklich vorne auf dem IPO-Pult zusammen mit Oliver Herrmann. Und wir sehen quasi dann entsprechend das Orderbuch und machen da auch den ersten Preisausruf für die Aktie. Und das ist natürlich immer so ein Highlight, dann auch, sag ich mal, am Ende so eines IPOs mit dabei zu sein, bei den entscheidenden Schritten dann an den Kapitalmarkt und die Unternehmen natürlich dann auch langfristig im Handel weiterhin zu begleiten.
Mhm. Auf Instagram wechsle ich jetzt hin. Da bist du unter finance_female. Ich werde es auch in den Shownotes zu dieser Folge verlinken, wie auch die Interviews mit dem Nico Bader, dem Oliver Riedl und dem Robert Halber, deinen geschätzten Kollegen, und natürlich der Bader Bank Homepage mit der Landingpage auf Bader Trading hin, wo man noch vertiefte Informationen sieht. finance_female sagt eigentlich eh alles. Dann steht dein Name dabei. Was ist da das Konzept dahinter, hier die Frauenkarte als Bank oder auch als Privatperson so stark über dich als Gesicht zu spielen?
Der Hintergrund für den Account ist, erstmal waren wir noch gar nicht so Instagram aktiv, und es ist natürlich heutzutage auch ein wichtiges Medium. LinkedIn ist ja oft B2B, und wir sind dort mit sehr vielen, oder ich auch mit sehr vielen Corporate Influencern vernetzt, aber viele der Influencer, die jetzt auch B2C agieren, sind eben auf Instagram zu finden. Und für mich oder auch die Bank war es auch nochmal wichtig, so einen Female Point an der Stelle zu haben. Unter anderem für mich persönlich jahrelang auch bei der Börse viel Recruiting gemacht, und ich habe immer gesehen, dass wir weniger Frauen haben, die sich bewerben. Denn wenn ich viele Frauen in meinem Team hatte, musste ich sie auch nochmal ganz anders motivieren, als jetzt bei Männern der Fall war. Und mit dem Account ist es mir einfach wichtig, auch zu zeigen, dass diese ganze Finanzbranche, so männlich sie auch ist, und das wissen wir alle, ob es der IR-Bereich ist, ob es der Investmentbanking-Bereich ist, ob es der Company-Bereich selbst ist, dass es halt schon sehr stark noch männlich dominiert ist. Aber dass nach und nach Frauen kommen. Und ich möchte mit dem Account einfach auch Netzwerke aufzeigen, Events aufzeigen, Storys teilen, die positiv dazu beitragen, vielleicht auch die eine oder andere Frau für das Thema Finanzen zu begeistern. Mhm. Und am Ende des Tages ist es auch noch ein drittes Thema, was mich sehr beschäftigt und viele andere Frauen auch. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass wir jetzt mit Bader Trading auch in B2B2C-Bereiche aktiv sind, sondern es ist einfach ein Thema, das Frauen heute noch nicht aktiv am Aktienmarkt investieren, dass es immer noch zu wenig Frauen sind, dass viele Frauen in der ganz Probleme bekommen werden, was ja auch viele Studien belegen. Und was das ja auch noch mal ein Thema sein soll, wo man einzahlt, wo man Content drauf spielt, dieses Thema einfach Frauen und Finanzen noch mehr zu bespielen und Frauen vielleicht auch zu motivieren, sich das Thema ja Börse anzuschauen, sich weiterzubilden. Ich meine, da gibt es viele Netzwerke und ja, am Ende des Tages vielleicht auch die Altersvorsorge zu begeistern.
Ja, ich finde das großartig und ich bin da immer in meiner persönlichen Bubble ein bisschen in der Wahrnehmung anders orientiert, weil ich denke, bei uns in Österreich, und da komme ich halt her, sind weder Männer noch Frauen an der Börse aktiv, sondern da ist noch so, so viel aufzuholen. Und es ist einfach wunderbar zuzusehen, dass die Nachschubbildung für junge Börsianerinnen und Börsianer vor allem weiblich ist. Und da sage ich auch mal Danke an alle Frauen wie dich, die das vorantreiben, weil das tun die Männer nicht so sehr. Aber die Frauen, die sehen das eher so als Teil Bildungsauftrag auch und das gefällt mir sehr. Vielleicht liege ich da auch falsch, aber es ist in vielen Podcasts in meiner Reihe schon Thema gewesen, dass Finanzbildung selbst immer weiblicher wird, ja. Der jüngste Post auf dieser Plattform, wie gesagt, Instagram, ich werde es verlinken, finance_female, Nathalie Richard, ist dann das ultimative Event von Business Bank Barter Trading. Da geht's um Finfluencer of the Year. Deine Kollegin, die Birgit und du, ihr habt mich da eingeladen nach Frankfurt. Danke auch dafür. Das war auch der Grund, warum wir telefonieren. Die Podcast-Folge mit dir wird einen Tag vor der Veranstaltung gesendet. Deswegen können wir noch nicht über die Veranstaltung sprechen. Aber was wird dort passieren in Frankfurt? Das klingt schön, hat eine wunderbare Bildsprache. Was ist das Ziel dieser Veranstaltung? Und warum engagiert sich Barter Trading hier in diesem Zusammenhang?
Ich darf an der Stelle natürlich noch nicht verraten, wer den Finfluencer of the Year Award erhalten wird.
Das ist klar.
Aber wir haben quasi mit der Business Bank gesprochen. Die Business Bank ist auf uns zugekommen und hat gesagt, hey, wollen wir nicht dieses Jahr erstmalig die Finfluencer Awards verleihen? Und da waren die Birgit Haas, die auch die Leiterin des Finfluencer Circles hier in Frankfurt ist und ist natürlich super begeistert, war das Trading Team an der Stelle auch. Und wir küren quasi am 31.10. bei dem ersten Business Punk Event, das stattfindet, in diesem Jahr dann die Finfluencer des Jahres.
Schön.
Und noch zum Hintergrund auch von der Business Bank. Die Business Bank ist so ein bisschen anders, diesen Innovations-Hotspot und das Motto der Veranstaltung. Ich finde das auch ganz toll ist, Invest in Innovation und versammelt quasi die unterschiedlichsten Teilnehmer. Da werden von Unternehmen, von Investoren, von Influencern, kreative Manager, visionäre Denker, viele Menschen dabei sein, die quasi das Event gestalten. Ich glaube auch, wenn man auf das Programm schaut, das sieht super spannend aus. Und wir freuen uns ganz besonders mit dem Team von Barter Trading, die Finfluencer Awards zu sponsoren. Wir waren auch die Ersten, also Nico Barter und ich damals, die den Finfluencer Circle auch gesponsert haben, als wir uns überlegt haben, dass Birgit Haas das startet und wir entsprechende Events machen, um quasi Finfluencer untereinander zu vernetzen, aber auch Unternehmen mit einzubinden. Und wir freuen uns jetzt ganz besonders auf das Event und auf das Networking. Und es hat natürlich auch viel Spaß gemacht mit dem ganzen Business Punk Event, so ein neues Eventformat mitgestalten zu dürfen.
Ja, wunderbar. Da freue ich mich dann auch drauf auf diesen 31.10. Wie gesagt, die Folge wird am 30.10. gesendet und man wird dann in den Tagen danach einiges drüber lesen. Mir gefällt auch das Artwork sehr, wie das aufgemacht ist. Wer Nevermind the Bollocks von den Sex Pistols kennt, wird sich da angesprochen fühlen irgendwie. Das ist Pop Art pur irgendwie. Damit wollte ich eigentlich den Podcast mit dir, wie mit dir vorbesprochen, beenden. Das wäre schon mehr als genug einer spannenden Bankenstory, einer Karriere von dir. Und dann kommt doch letzte Woche, nachdem wir den Podcast schon längst ausgemacht hatten, noch die Nachricht rein, Baader Bank und Erste Group kooperieren im Wertpapierhandel. Und aus meiner Sicht, aus österreichischer Sicht, eine Riesennachricht, die viel machen wird mit dem Markt. Hat mich sehr überrascht, sage ich mal, dass es jetzt noch gekommen ist. Und auch da bitte ich dich noch ein paar ganz aktuelle Worte zu dieser Kooperation zu sagen.
Ja, genau. Wie du schon sagst, wir haben genau letzte Woche vermeldet, dass wir eine Kooperation mit der ersten Group gestartet haben. Wir freuen uns sehr darauf. Kooperation betrifft verschiedene Bereiche auch von der Bank. Zum einen das Capital Markets Geschäft, aber auch das Trading Geschäft. Ich glaube, man kann da ganz gespannt sein, was alles in der Zukunft so kommen wird. Wir planen da auch schon, glaube ich, spannende Veranstaltungen. Gerade für uns war es nochmal wichtig, ist auch innerhalb der Kooperation, dass wir unseren Kunden, aber auch den Kunden von den ersten Banken nochmal ein breiteres Spektrum einfach geben können.
Es passt ja auch regional sehr, sehr gut mit dem Osteuropa-Fokus unserer österreichischen Großbank da. Das ist das, was mir auch ganz, ganz stark neben der jungen Zielgruppe von euch und der Osteuropa-Fokus, der erste Group und dem spannenden Retail-Netz, das klingt nach einer großen Geschichte und ich bin gespannt, was da noch kommen wird. Und das war natürlich bei einem bereits ausgemachten Podcast-Termin schon noch ein spannender Zusatzpunkt, den ich so nicht auf meinem Skript hatte. Kleiner Spoiler an die Hörerinnen und Hörer. Diese Folge, wie gesagt, wird jetzt am Mittwoch gesendet, den 30. Und am 1.11., dann zwei Tage später, am Freitag, ist Thomas Einramhof aus dem Handelsteam der Erste Group zu Gast. Ich denke, dass das auch ein Thema sein wird, was wir beide da jetzt hier besprochen haben, was ihr beide Banken tut. Ja, Nathalie, wenn ich auf dein LinkedIn-Profil sehe, denke ich, dass dir nicht fad werden wird. Du bist permanent irgendwo anders auf großen Konferenzen unterwegs. Es ist, glaube ich, ein spannendes Thema, eine spannende Phase auch jetzt rund um das Gewinnen von neuen Aktionärsschichten. Was ist das, was dir an dem Job, wie du ihn jetzt ausführen darfst, am meisten Spaß macht?
Am meisten macht mir eigentlich Spaß, dass es nie langweilig wird. Hier immer neue Themen, immer neue Herausforderungen. Ich glaube, jetzt auch gerade das Thema Digitalisierung greift jeden rum. Welche neuen Tools kann man noch zusätzlich in der Kommunikation auch verwenden? Und gerade auch, wenn man mit so einer neuen, in Anführungsstrichen, Marke unterwegs ist, hat man auch viele neue Impulse, viele neue Ideen, die man mit seinem Team besprechen kann, vorantreiben kann. Und auch bei dem Thema IPO. Wir wissen nicht, was nächstes Jahr passiert. Wir wissen nicht, ob dieses Jahr noch ein IPO kommt. Aber auch das macht immer Spaß, Gesellschaften quasi mit an den Markt zu begleiten. Und gut, im November stehen die US-Wahlen an. Auch das wird nochmal spannend. Richtig, wie wird der Markt sich da nochmal stellen, positionieren? Also da wird erwartet jetzt noch ein spannendes Jahr, tolle Veranstaltungen und das ist das, was auch mich vorantreibt, dass es immer was Neues gibt.
Karriere-Werdegang-Podcast, wir haben über deine Karriere gesprochen. Du hattest das Glück, familiär Bezugspunkte zu haben. Dann durftest du als Schülerin an die Frankfurter Börse. Für Leute, die in dem Umfeld, in dem du tätig bist, im weitesten Sinne im Bankenumfeld auch Jobs annehmen wollen oder sich dorthin orientieren wollen, hast du einen kleinen Karrieretipp, wie man das als Schulabgängerin, als Schulabgänger am besten angeht?
Das ist eine gute Frage. Also ich sag mal, heute ist es nochmal anders als vor 13 Jahren, als quasi ich mich beworben habe. Aber ich glaube, es ist immer super vielfältig, sich die Jobangebote nochmal genau durchzulesen. Ich habe auch gesehen, es gibt mittlerweile schon KI-Generatoren, ich meine jetzt nicht von wem, aber die quasi nochmal aufzeigen, welcher Job anhand seines Lebensprofils zu ihm passen würde. Lebenslauf tatsächlich, sowas gibt es. Aber für mich war es immer ganz wichtig, dass man vorab eventuell schon Kontakt zu den Personen bekommt. Und da kann ich jetzt lesen, der sich natürlich für den Finanzbereich interessiert, die Anlegertage, die wirklich in ganz Deutschland sind, empfehlen, weil die Leute, die dort an den Ständen sind, so ist es zum Beispiel auch bei WADA Trading, sind wirklich Leute, die auch in den, ja, die wirklich auch in dem Job aktiv sind. Das ist von Trader zu Events, zu sonstigen Managern, die wirklich an den Ständen stehen und dafür Fragen bereitstehen, sich nochmal bei Börsenspielen zu engagieren. Und meine Empfehlung wäre immer, dass es ganz wichtig ist, sich gerade mit dem Thema, also es gibt ja im Finanzbereich ganz vielfältige Themen, erstmal sich überlegen, okay, in welches Thema möchte ich gehen, wollen wir was da als Trading und IPOs, sich erstmal das Thema zu überlegen und dann auf der anderen Stelle zu versuchen, mit diesen Marktteilnehmern quasi auch in einen Austausch zu kommen. Und ich glaube, da bieten auch ganz viele andere Banken neben diesen ganzen Anleger gerade auch für Studenten gute Optionen an, sich zu informieren mit Sommercamps oder mal so ein paar Informationstagen oder auch an den Unis sind ja auch immer wieder Informationstage. Also da will ich mal aktiv hingehen und auch sich auch mal trauen, Fragen zu stellen. Ne? Weil für mich am Ende des Tages, finde ich, gibt es keine doofen Fragen, sondern ich finde es immer schöner, wenn sich Leute wirklich hinstellen, weil da fühlt man ein besonderes Interesse und wirklich ihre Fragen stellen und dann ist man sich auch nochmal sicherer in dem, was man tut und man lernt die Menschen kennen, das Unternehmen kennen und fühlt sich besonders ist auch nochmal bei dem Thema Frauen nochmal ein bisschen dann sicherer an der Stelle.
Und das ist doch ein wunderbares Schlusswort dieser maximal inspirierenden Folge für mich einmal auf jeden Fall und ich glaube auch für viele Leute unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich frage die Frage nach dem Jobeinstieg schon mehrere hundert Mal, bekomme immer andere Antworten und diese war besonders zielführend und modern, sage ich einmal, auch mit der KI. Liebe Nathalie, danke, dass du am Samstag mit mir aus Deutschland telefoniert hast. An euch da draußen danke fürs Zuhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Vielen Dank, Christian, hat mich sehr gefreut und vielen Dank auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
Wunderbar. Tschüss und Baba.